Ah, Manuel, du hältst die Predigt. Das finde ich toll. Du bist ein sonniges Kind und das führt mich auch genau richtig rein in die Predigt, weil ich wollte euch die Frage stellen, wie muss für euch das Wetter sein?
Ne? Tag Sonne, nachts Regen.
Am Tag Sonne, nachts Regen. Weil? Warum? Nachts schlafen wir ja, ne? Also jetzt nicht jeder, aber die meisten, genau. Ich verrate euch ein Geheimnis. Wenn es wochenlang bedeckt ist und so ein bisschen regnerisch und die Wärme fehlt, dann geht mir das richtig aufs Gemüt. Dann werde ich so ein bisschen depri. Ja, mit jedem Tag länger, wird es immer schlimmer. Und ich denke, oh, kann mal wieder die Sonne scheinen. Manchmal erhört der liebe Gott das Gebet und manchmal nicht, warum auch immer. Aber wenn die Sonne scheint, wenn alles rundum gut ist, da sind wir gut drauf. Und wenn es denn so von außen sozusagen dunkel und so ein bisschen bedeckt ist, nee, also das macht was mit uns, ne? Also mit mir auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es da eine Parallele zum Leben gibt. Ich glaube, dass wir in unserem heutigen Bibeltext auch eine kleine Parallele immer wieder zu dem finden, was wir erleben in unserem Leben. Und für den Predigttext, es sind nur 4 oder 5 Verse, möchte ich euch bitten, Respekt zu Gottes Wort aufzustehen. Ich lese aus Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz still. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das wohl für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Dankeschön, ihr dürft euch wieder sitzen. Von dieser Geschichte, die die Jünger und die Jesus gemeinsam erlebten, wollen wir uns heute ein bisschen Text für Text, Wort für Wort quasi anschauen und versuchen, in unser Leben zu übersetzen. Und es fängt an damit, dass wir vor uns im Geist, stellt euch das einfach vor, dieses Bild, da eine Wiese sehen und da hinten stehen ein paar Bäume und da ist der See Genezareth, ein großer See. Und da seht ihr ein Boot da hinten. Die Wellen plätschern so langsam, so ganz leicht und sacht an den Strand und da gehen ein paar Leute. Und einer geht vor, nämlich Jesus. Jesus geht zuerst in das Boot. Dann folgen die Jünger und gehen auch in das Boot. Als ob das schon keine Parallele zum Leben ist, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob das normal war bei denen, weil die Fischersleute, die Jesus ja als seine Jünger und als seine Freunde hatte, das waren ja die Fachleute, also deren Job war das eigentlich, das Boot fertig zu machen. Also sie lassen zuerst Jesus in das Boot gehen. Und das finde ich stark, also das möchte ich zuerst betonen als meinen allerersten Punkt. Jesus darf zuerst in das Boot steigen. Und das wünsche ich mir auch von uns und von uns in unserem Leben, dass Jesus zuerst in unser Lebensboot steigen darf, weil er ist der Kapitän. Jesus darf sich den Platz aussuchen und er darf zuerst. Jesus hat die Kapitänsrolle. Und irgendwie, wenn wir nochmal das Bild so vor uns sehen, dann sehen wir, wie die Jünger da vielleicht in kleinen Grüppchen, vielleicht auch geschlossen hinterherlaufen, wie sie auch in das Boot gehen. Und Leute, die Jünger heute, das sind wir. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde lässt Jesus zuerst in das Boot steigen und die Gemeinde folgt Jesus dahin, wo Jesus hin will. Schon im ersten Satz. Eine nachdenkenswerte Sache. Jesus ist unser Chef. Und die Gemeinde ist irgendwie in diesem Sinne, ich würde sagen, fast so eine Schicksalsgemeinschaft. Weil Jesus bestimmt ja. Wir könnten auch abstimmen, wir könnten auch demokratisch sein und uns sagen, wo willst du hin? Ich will nach Kapernaum. Nö, ich will lieber nach Rom. Aber Jesus bestimmt. Vers 24. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Puh. Haben wir nicht eben gesagt, Jesus geht voran auf der Lebensbahn? Und gibt es da nicht so eine bestimmte Vorstellung in uns, ja, wenn Jesus vorangeht, dann wird das Leben gut. Und mitten in den Sturm fahren die und Jesus schläft. Jesus bestimmt den Weg und wir steuern auf einen Sturm zu, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber in dieser Geschichte ist das genau so berichtet, als ob Jesus das nicht wusste. Sie kommen in einen Sturm und eigentlich, wie gesagt, das waren ja alles Fachleute, kannten sie sich mit Stürmen aus. Die wussten, okay, es gibt leichte Brisen, es gibt mittlere und es gibt so die steife Brise, ne? Die so ein Süddeutscher schon als Orkan wahrnimmt. Wo hier oben die Leute nur mal einmal so ein bisschen die Kapuze aufmachen. Das war ein richtiger Sturm, was sie da hatten. Die hatten richtig Angst gekriegt. Warum hatten Fachleute Angst gekriegt? Ja, die haben Angst gekriegt, weil sie das einschätzen konnten. Jetzt wird's gefährlich. Und die Wellen, die sind bis ins Boot reingekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie versucht haben, noch alles Mögliche dagegen zu tun. Aber was soll man denn da tun, wenn die Wellen ins Schiff kommen? Ihr Lieben, selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann passiert uns auch manchmal was. Ich glaube, das ist der zweite Punkt, den wir mitnehmen können. Selbst wenn wir immer Jesus gefolgt sind, dann kann es uns passieren, dass der Orkan in unserem Leben uns umzureißen droht. Das kann passieren und es ist scheinbar auch normal, dass es stürmisch wird in unserem Leben. So ist das Leben. Vers 24b, er aber schlief. Hä? Ich denke, Jesus ist unser Chef. Und wenn er der Chef ist, dann ist er doch verantwortlich. Wieso schläft er dann? Er aber schlief. Das ist ja unglaublich. Eigentlich muss es ja auch gefährlich gewesen sein für Jesus. Ja? Also, der liegt da in dem Boot und die Wellen kommen über das Boot und wie so eine Nussschale wackelt das Boot und Jesus schläft. Ihr Lieben, das nenne ich erstmal felsenfestes Vertrauen in den Vater. Weil ich glaube nicht, dass Jesus so dumm war und das gar nicht mitgekriegt hat. Die Jünger aber hatten Angst. Vers 25. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, denn wir kommen um. Wir werden sterben, sagen die Fachleute. Ich schätze mal, dass sie zuerst alles Mögliche alleine probierten, um dann nachher hilflos zu sagen, nee, das schaffen wir nicht. Und ich kann mir genauso vorstellen, dass die Jünger, genauso wie wir manchmal in unserem Leben, zuerst verfallen in blinden Aktionismus. Dass sie tun und machen und dass sie alles Mögliche ausprobieren, hier und da und Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3. Dass sie erst die Bedienungsanleitung lesen und dass sie erst sagen, was kann man da noch tun? Und dann war die Angst so groß, dass sie gemerkt haben, oh, wir haben noch einen Joker. 112. Und ihr wisst schon, wenn ich davon spreche, Jesus als Feuerwehrmann, dann ist das manchmal so. Wir haben alles andere versucht. Ja, wir haben die Feuerlöscher versucht, aber irgendwann muss nun mal halt die Feuerwehr doch ranrücken. Die Hilflosigkeit von den Jüngern, das war eine Ohnmacht, die wir, ja, womit wollen wir sie vergleichen? Ich würde sie vielleicht vergleichen mit dem, was Jakob, als er gekämpft hat mit Gott, was er da gesagt hat. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Da ist mein Ziel. Oder wie Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich muss mich an Gott festhalten. Letztendlich beten sie ja. Also, wir würden beten. Die Jünger, die hatten Jesus direkt vor sich. Sie sprechen ihn an, sie wecken ihn, sie rütteln ihn und sagen, Jesus, jetzt bist du dran. Wir sind kaputt. Jetzt bist du dran. Das erinnert mich ein bisschen an eine Geschichte von einem Mann in einem Zug. Denn die Geschichte hat mein Vater immer erzählt. Ich hoffe, ich kriege sie zusammen. Ist mir heute Morgen noch eingefallen. Ich probiere es. Zwei Männer fahren in einen Zug. Ein Christ und ein Gottesleugner. Und die debattieren über Gott. Und sie kommen nicht so richtig weiter. Und plötzlich stellt der Christ fest, oh, dieser Zug, der hält ja gar nicht überall. So ein Mist. Der hält ja an meiner Station, wo ich wohne, überhaupt nicht. Und er hätte das an demselben Tag gar nicht mehr nach Hause geschafft. Und jetzt war aber, ne, Katastrophe. Ja, was sagt der Gottesleugner? Ha, ich hätte da eine Lösung für dich. Du kannst ja zu deinem Gott beten. Vielleicht hilft er dir ja. Was macht der Mann? Natürlich. Er betet zu seinem Gott. Und er sagt, lieber Gott, zeig diesem Mann, dass es dich wirklich gibt. 20 Minuten später, es muss ungefähr die Uhrzeit gewesen sein, wo eigentlich der Zug an diesem Bahnhof gehalten hätte, wäre er denn der richtige Zug gewesen? Da steht der Mann auf, nimmt seinen Koffer aus dem Gepäck, zieht seinen Mantel an, guckt raus und geht schon mal den Gang entlang. Und ihr glaubt es nicht, der Zug hält an. Auf freier Strecke quasi. Da sagt der Christ nochmal zu dem verdutzten Gottesleugner, sehen Sie, da ist mein Haus und da ist auch mein Garten. Es gibt einen Gott, der Gebete erhört. Krass, ne? Es gibt einen Gott, der Gebete erhört. Ja, was machen wir eigentlich so, wenn es schwierig wird? Wenn die Wellen so richtig dicht dran sind, wenn der Orkan in unserem Leben tobt, was machen wir da? Wir sind völlig entnervt manchmal. Wir sind abgelenkt. Wir sind entmutigt. Und das, was ich immer wieder beobachte bei uns, ist, dass wir dann unserem Gefühl, was wir haben, unsere Gedanken folgen lassen. Ich fühle mich schlecht dabei. Und ich beschäftige mich damit. Und ich denke und denke einen halben Tag da drum rum und knabbere an meinem Problem. Viele Männer in der Bibel haben es ganz bewusst andersrum gemacht. Die Entscheidung zuerst und das Gefühl folgt dann. Die Entscheidung steht und das Gefühl folgt. Und oftmals geht es uns manchmal anders. Ne? Das Gefühl ist da, das schlechte Gefühl, und wir denken da drin rum. Okay, wieder zurück in unseren Film, wieder zurück in unsere Geschichte. Hier kann nur Jesus helfen, denken die Jünger. Gut, dass er dabei war, auch wenn er gerade nicht hilft. Vers 26, da sagt er zu ihnen, Jesus sagt zu den Jüngern, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtbar? Was ist der Unterschied zwischen Kleinglaube und Unglaube? Weiß das jemand? Also Kleinglaube, das klingt schon ziemlich krass, ne? Du hast nur so einen kleinen Glauben. Aber was ist der Unterschied zwischen Unglauben und Kleinglauben? Der Ungläubige, den können wir gut einschätzen. Der Ungläubige, der neigt dazu, einfach zu verzweifeln. Weil der hat keinen Glauben, der hat kein Vertrauen zu unserem Jesus. Der Kleingläubige wirft aber so lange seinen Anker aus, bis er bei seinem Retter andocken kann. Und wenn euer Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, das reicht. Jesus ist größer. Ja, mag Jesus noch so ein bisschen im Nebensatz gesagt haben, so in Klammern gesprochen, ohne dass es hier übertragen ist. Das hier, meine liebe Freunde, ist eine Übung, an dem ihr das Vertrauen zu eurem Vater lernen könnt. Tja, und unser einer denkt manchmal, Gott, was soll das? Ich denke, ich habe bei dir eingecheckt. Noch eine Geschichte. Der Junge und die Raupe. Oder der Junge und der Schmetterling. Es gab mal einen Jungen, der hat einer Raupe zugeguckt, wie sie sich so langsam entpuppt und zu einem Schmetterling werden soll. Und dem Jungen, dem wurde das langsam zu langweilig, weil das kleine Tierchen hat sich abgemüht und abgemüht, um durch so ein Mini-Loch zu kommen. Hat aber nicht geklappt. Und da denkt der Junge, die arme Raupe, ich helfe dir mal ein bisschen und mach mal so ein bisschen das kleine Loch, wo er durch muss, größer. Weil ich will ja noch mitkriegen, in meiner Mittagspause, während aus der Raupe ein Schmetterling wird. Und ihr Lieben, die Raupe schafft's raus. Aber die Raupe hat nun ein Problem. Ihr fehlt die Kraft, zu einem Schmetterling zu werden, die Flügel auszubreiten, die es eigentlich gehabt hätte, wenn es diese Geburt mitgemacht hätte. Und ich arbeite in der Geburtsklinik und ihr glaubt gar nicht, dass es doch einen Unterschied gibt von Kindern, die die echte Geburt durchgemacht haben und die einfach nur geholt wurden. Die Schwierigkeit der Geburt macht ein Kind stärker. Und die Schwierigkeit, die wir in unserem Leben haben und die wir immer mal wieder sehen, macht uns stärker. Ellen White schreibt mal, die kämpfende Gemeinde ist nicht die siegreiche Gemeinde und die Erde ist nicht der Himmel. Schluck. Das ist Realismus. Die Erde ist nicht der Himmel. Wir können an jedem, was uns entgegensteht, reifen, wie die Tomaten. Und ihr Lieben, ihr wisst ganz genau, und jede Hausfrau weiß den Unterschied zwischen einer Bio-Tomate und einer Aldi-Tomate. Man kann es irgendwann sehen und man kann es auch schmecken, wie die Reife da ist und wie die Reife eben noch so ein bisschen nachgezogen wurde. Nicht jede Schwierigkeit wird uns kaputt machen, ihr Lieben. Eine Reise endet nicht, weil nur zwischendurch der Schnürsenkel aufgeht. Jetzt kommt es aber. Und zum Glück geht die Geschichte gut aus. Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz still. Das ist nochmal gut ausgegangen. Ihr Lieben, das Meer wird still, wenn Jesus aufsteht. Und an diesem Punkt möchte ich uns ganz, ganz kurz halten. Und ich möchte uns zurufen, es kommt nicht darauf an, wie stürmisch dein Leben ist, sondern es kommt darauf an, dass Jesus in deinem Boot ist. Nochmal. Es ist nicht wichtig, wie stürmisch es um dich herum ist. Es ist wichtig, dass Jesus in deinem Boot ist. Und wenn die Wellen dann wirklich sehr hoch sind in deinem Leben, wenn du nass wirst, wenn der Orkan nach dir greift, wenn er tobt in deinem Leben, wenn er dich aus den Latschen kippen will, dann schrei zu Jesus. Er ist dein Helfer. Er ist dein Heiland. Er ist dein Freund. Und er ist da. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Können wir das mal gemeinsam sagen? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Genial. Was machen Paulus und Silas, als sie da im Gefängnis saßen? Sie singen. Was macht Elia, als er völlig fertig da in der Wüste unter dem Baum liegt und sagt, ja, ich will sterben? Was hat er gesagt? Er hat sich zu Gott gewandt? Herr, ich will sterben. Und Gott versteht ihn. Gott ist da. Gott ist an seiner Seite. Und Elia meint, Gott hat ihn komplett verlassen. Er ist 7000 Kilometer weiter. Nee, noch 7000 weitere Menschen, die mit ihm glauben, sind da. Was macht Jesus, als er Angst hat in Gethsemane? Er schreit zu seinem Vater. Was macht er am Kreuz? Vater. Das ist die Richtung, ihr Lieben, die wir in unserem Leben lernen müssen. Vater, du bist mir nah. Ich habe mich für dich entschieden. Und auch wenn ich dich jetzt nicht fühle, bist du trotzdem da. Egal wie stürmisch es in deinem Leben ist, das Entscheidende ist, dass du Jesus in deinem Boot hast. Vers 27. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Was ist das für ein Mann? Und ihr Lieben, diese Gottesbegegnung, die wünsche ich jedem von uns. Staunen plus Ehrfurcht nennt der Lateiner Tremendum. Tremendum ist das, was wir sehen, wenn Jesus uns begegnet in unserem Leben. Wenn wir staunen dürfen, dass er da ist. Wenn wir ihn erleben und dastehen und den Mund nicht mehr zukriegen. Ehrfurcht, weil er Gott ist und kein Mensch. Der Moment der Gottesbegegnung, wie Jakob, der aufgewacht ist morgens und gesagt hat, hier ist Gott und ich habe es nicht gewusst. Selbst Wind und Wellen hören auf Jesus. Warum ich manchmal nicht, ne? Und ihr Lieben, das ist manchmal ein Punkt der Entscheidung. Es ist einfach ein Punkt der Entscheidung. Es ist nicht so sehr das Gefühl oder das, was passiert, sondern es ist ein Punkt der Entscheidung. Jawohl, ich nehme Jesus in mein Lebensboot. Für Judas hat es allerdings nicht gereicht. Und hier möchte ich jeden Einzelnen von euch ansprechen, jeden Einzelnen. Du dich schon für Jesus entschieden hast. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen und zu dem beten, der uns in unserem Leben Halt geben kann, als Einziger. Lass uns aufstehen. Du großer Gott und Herr, Vater im Himmel, wir laden dich heute wieder neu ein, in unser Lebensboot zu steigen. Herr, du darfst zuerst gehen. Du darfst bestimmen, wo wir hinfahren. Ich weiß, dass es mit dir nicht unbedingt immer nur eine sonnige Reise sein wird. Aber ich weiß, dass du uns unterstützt. Herr, wenn das heute zum ersten Mal ist, zum allerersten Mal, dass ich jetzt zu dir in meinem Herzen bete und sage, Herr, sei du der Kapitän in meinem Leben. So hilf mir, das auch weiter zu tun. Herr, wenn ich schon ganz, ganz viele Jahre an dir dran bin, so möchte ich dich bitten, dass du auch weiter bei mir bist und dass du mir bewusst machst, dass in jeder Schwierigkeit, in jedem, wo ich denke, ich schaffe das nicht alleine, das ist mir jetzt zu viel, dass ich zuerst nach dir greife, dass ich dich aufwecke und sage, Jesus, gut, dass du da bist. Du allein bist meine Hilfe. Danke, Herr, dafür. Amen.